Also mein Vater sagt immer, meine Pubertät war für ihn sehr schwer auszuhalten. Das beruht allerdings auf Gegenseitigkeit.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ich selbst habe keine Kinder, höre es aber immer öfter von befreundeten Paaren. Gleichberechtigung klappt super, bis das erste Kind da ist. Viele nehmen sich Großes vor, wollen sich Elternzeit und Care-Arbeit 50-50 teilen und scheitern trotzdem immer wieder an der Realität. Und ich frage mich, woran liegt das? Nur am Geld? An alten Rollenbildern oder daran, dass Politik und Arbeitswelt echte Gleichberechtigung verdammt schwer machen. Über all das habe ich mit Sebastian Tigges gesprochen, früher Anwalt, heute bekannt als The Walking Dead. Während er seinen Kinderwagen durch Berlin-Prenzlberg schiebt, spricht er über Mental Load, Depression und warum Väter oft für Selbstverständlichkeiten gefeiert werden. Er und seine Partnerin Marie Nasemann haben sich nämlich vorgenommen, ihre Elternschaft fair aufzuteilen. Ja, und ob das bei den beiden klappt und was für Sebastian eigentlich einen guten Vater ausmacht, darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Noch kurz, bevor es losgeht, falls ihr meine Arbeit supporten wollt, was mich natürlich sehr freuen würde, könnt ihr das ganz einfach via Steady oder PayPal und alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Hi, herzlich willkommen Sebastian. Schön, dass du heute hier im Sinneswandel-Podcast bist.
Hi Marilena, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Haben wir gerade schon vorweg gesagt, das ist ja eigentlich eine ungewohnte Position für dich. Normalerweise sitzt du ja auch eher auf der anderen Seite als Podcaster, aber heute beantwortest du meine Fragen. Und meine allererste wäre, weil du sprichst ja viel darüber, wie es ist, Vater zu sein. Mhm. Und deswegen, wie würdest du denn die Beziehung zu deinem eigenen Vater beschreiben?
Gut.
Kurz und knapp.
Nee, also ich kann auch ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, so wie viele Menschen wahrscheinlich, hatte ich so meine Kämpfe mit meinem Vater in der Kindheit und vor allen Dingen dann in der Jugend. Also mein Vater sagte immer, meine Pubertät war für ihn sehr schwer auszuhalten. Das beruht allerdings auf Gegenseitigkeit. Und ich habe immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt, ein enges. Er war ein Vater, der nicht so mega viel präsent war, wie das eben in der Generation so war. Er ist jetzt 70, er hat immer viel gearbeitet, aber an Wochenenden hat er sich meistens die Zeit für die Familie genommen. Und im Rahmen meiner Psychotherapie bin ich dann nochmal auf Konfrontation mit meinen Eltern gegangen. Und das haben die aber, oder wir halt zusammen haben das echt, muss ich sagen, gut gemanagt so. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt noch ein näheres, innigeres Verhältnis haben als vorher. Also das kann ich mir nicht besser wünschen, ehrlich gesagt. Das war nochmal ein Ritt so. Ein, zwei Jahre haben wir uns da nochmal ein bisschen miteinander auseinandergesetzt, aber es hat sich gelohnt.
Und wie sieht dein Vater deine Arbeit? Also, dass du dich eben genau mit diesem Thema Vaterschaft auch so viel beschäftigst?
Ja, also erstmal ist es so, mein Vater ist auch, also er ist Rechtsanwalt, meine Mutter auch. Und ich war ja im früheren Leben auch Rechtsanwalt. Also bis mein Sohn geboren wurde, war ich in der Großkanzlei als Rechtsanwalt angestellt. Und als ich dann in der Elternzeit gekündigt habe und dann sich immer mehr herauskristallisiert hat, dass ich da auch nicht mehr zurückgehe, dass ich jetzt einen anderen Weg einschlage, war er schon überrascht. Aber er beobachtet das mit Interesse und mit auch teilweise, wie er sagt, zumindest mit Bewunderung. Also er findet das spannend und gut und wichtig und richtig. Und zum Glück haben wir auch schöne, angeregte Diskussionen über die Themen, die ich so bespiele. Er ist nicht immer einer Meinung, aber er ist zumindest offen, was das angeht. Und das finde ich gut.
Ich habe mir irgendwie auch die Frage gestellt, genau weil das ja in den Generationen sich eben was getan hat, was das Bild eben von Männlichkeit, vom Vatersein irgendwie auch, wie sich das verändert hat und ob ihr da irgendwie so im Austausch seid. Aber das klingt für mich zumindest irgendwie erstmal so.
Ja, also er sagt schon, dass er hat das, wie gesagt, überraschend zur Kenntnis genommen, dass ich auch so lange Elternzeit genommen habe und alles. Aber ich versuche das ja auch immer ihm gegenüber und aber auch in der Außenkommunikation. Ich will ja nicht sagen, ihr Blöden, ihr habt das nicht gemacht und ich bin jetzt hier der tolle Hecht, der jetzt mehr Care-Arbeit übernimmt oder so. Ich versuche es schon natürlich auch immer zu sehen, was sind die Umstände, die strukturellen und so. Und er sagt schon, dass er, wenn er jetzt zurückblickt und die Möglichkeit hätte, würde er das auch mehr machen. Das bereut er schon ein bisschen. Und das muss man der Generation dann ja auch zugestehen. Also viele stehen ja jetzt nicht da und sagen, das war alles richtig, sondern die hätten vielleicht auch mehr sich gewünscht, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Es war halt auch eine andere Zeit. Nicht, dass das komplett von der Verantwortung lossagt, aber es ist heute auch ja gesellschaftlich leichter, anerkannter, neue Wege zu gehen als vielleicht noch vor 50 Jahren.
Das stimmt. Was macht denn aus deiner Sicht für dich einen, in Anführungsstrichen, guten Papa aus?
Das ist eine gute Frage. Ich vor allen Dingen, also Präsenz, das heißt gar nicht, dass man die ganze Zeit da sein muss. Viele können das ja faktisch einfach nicht, sind in beruflichen Situationen verfangen, die manchmal vielleicht auch eine Ausrede sind, aber manchmal auch finanzielle Notwendigkeit. Ich glaube, Präsenz ist wichtig, wenn man bei den Kids ist, dass man dann präsent ist, in welchem zeitlichen Umfang auch immer. Und emotional einigermaßen zugänglich. Ich glaube, das ist ganz gut, das spüren die Kinder und dann gibt man den Kindern auch was mit. Und sich der Verantwortung zu stellen, die man als Vater eben hat, genauso wie man die hat, wenn man munter wird, dann hat man eine Verantwortung, auf die man sich einstellen muss und die man dann auch wahrnehmen sollte. Und ich glaube, dass jeder nach seinem Können und nach seinen Möglichkeiten, wenn man sich dem stellt, dann ist man schon mal per se mit einem ganz guten Startkapital dabei, ein guter Vater zu sein.
Ich habe gerade schon gesagt, dass das Bild von Männlichkeit sich verändert hat und damit eben auch so ein bisschen hin oder weg vom traditionellen Ernährer hin zum reflektierten, emotional zugänglichen Papa, jetzt sehr überspitzt formuliert. Was macht das denn mit dir, also diese Veränderung? Nimmst du die wahr oder wie nimmst du die wahr?
Ja, es ist schon so ein bisschen bei mir so, vor und nach Vaterschaft. Also vor Vaterschaft, ich habe Jura studiert und war so sehr in dieser Karriere-Denke drin und so. Und seitdem ich Vater bin, hat sich das schon alles verändert und vor allen Dingen hinterfrage ich auch mehr, seitdem ich Vater bin. Ich weiß nicht, ob das die Vaterschaft an sich ist oder einfach auch das Umfeld und die persönliche Weiterentwicklung. Aber also mir tut es zumindest sehr gut, Sachen zu hinterfragen und auch neu zu denken und neu zu leben und um mich reinzuspüren, vor allen Dingen, bin das jetzt ich, fühle ich das, sehe ich das so oder ist es mehr Prägung oder Sozialisierung? Und das zu hinterfragen und zu reflektieren, ist, glaube ich, immer gut.
Aber ist ja auch ganz schön anstrengend eigentlich, ne? Also war das dann bei dir so eine ganz bewusste Entscheidung? Also die kam ja wahrscheinlich jetzt nicht von heute auf morgen, sondern war die dann durch etwas angestoßen, dass du dir dachtest, okay, ich beschäftige mich jetzt damit irgendwie, was es für mich bedeuten wird, Vater zu sein, welche Rolle ich da einnehmen will? Oder wie kam das?
Ja, ich habe natürlich schon immer, bevor ich Vater wurde, habe ich häufiger mal so darüber nachgedacht, was das bedeuten könnte, aber eher so abstrakt. Und richtig an meine Themen ran bin ich dann eben erst, als ich Vater war. Ich glaube schon, dass das, es ist vielleicht nicht der Grund, aber es ist zumindest ein Auslöser, weil die neuen Lebensumstände und auch die Herausforderungen, Überlastungen und so weiter und so fort haben am Ende dazu geführt, dass ich, so wie ich vorher gelebt habe, nicht mehr weiterleben wollte. Und dann habe ich eben angefangen, an einigen Stellschrauben zu drehen. Ich habe jetzt nicht hingestellt und gesagt, so, ab hier jetzt anders. Es ist ja auch immer noch ein Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass ich da stehe und sage, so, jetzt bin ich ein anderer Mensch und jetzt bin ich toll und so, wie ich das möchte. Ich glaube, das ist eine Reise, die wird noch ewig so weitergehen, also bis ich sterbe. Aber ich kann sagen, dass die Vaterschaft mir sehr dabei geholfen hat oder es ausgelöst hat, dass ich anfange, auch über Dinge anders nachzudenken. So über Werte. Was will ich eigentlich? Was sind meine Werte und wo will ich hin? Und dieses wo will ich hin vorher immer nur beantwortet habe mit Karriere oder so. Und dass es noch viel mehr gibt im Leben, über das man sich Gedanken machen kann und die es auch wert sind, darüber nachzudenken, das ist noch relativ neu in meinem Leben.
Gerade viel von dem, was du ja auch schon als Prozess eben beschrieben hast, teilst du ja auch so ganz, ganz öffentlich dann irgendwie auf Social Media als wirst du meistens als Dadfluencer bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob das auch deine Eigen- oder Selbstbeschreibung ist. Aber geht so, ne? Aber zumindest das Format Walking Dad, wo du eben genau solche Gedanken eben zu, was bedeutet gleichberechtigte Elternschaft oder zum Thema Care-Arbeit, zum Thema Elterngeld und so weiter, die du darin behandelst. Und viele finden das, glaube ich, auch sehr, sehr cool. Also du wirst auch durchaus dafür gefeiert, dass du eben so offen darüber sprichst. Es gibt aber eben auch Feministinnen oder auch andere Menschen grundsätzlich, die kritisieren, dass es eben so einen gewissen Daddy-Bonus gibt, weil Frauen diese Care-Arbeit ja eben schon seit Jahrhunderten unbezahlt machen und dabei oft auch unsichtbar bleiben. Wie gehst du mit solcher Kritik um oder was denkst du darüber?
Ich muss sagen, dass mich das am Anfang ein bisschen überrascht hat, weil ich da eben auch selbst gar nicht so genau drüber nachgedacht habe, wieso das jetzt kritisch zu sehen sein könnte. Aber ich habe mich versucht, dem zu stellen. Und natürlich kann ich die Kritik nachvollziehen. Natürlich ist es so, dass Mütter das, was ich zeige und mache und worüber ich spreche, das machen sie schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Und ich kann das nachvollziehen, dass der Eindruck entsteht, und das ist auch teilweise faktisch so, dass es diesen Daddy-Bonus gibt. Also wenn jetzt jemand wie ich sich hinstellt und über Windeln wechseln redet oder über Kinderkleidung oder über Mental Load, dann habe ich das Rad damit nicht neu erfunden. Ich finde es trotzdem wichtig und richtig, dass Väter auch mehr über die Themen sprechen, weil ich glaube, dass das gesamtgesellschaftlich schon sinnvoll ist. Und wenn man fordert, dass Männer sich mehr einbringen, dann kann man ja auch zulassen, dass sie darüber sprechen. Man kann sich trotzdem darüber ärgern. Wie gesagt, das kann ich auch verstehen. Gleichzeitig spreche ich über die Themen, die mich beschäftigen. Und ich glaube, das hat schon auch so seinen Zweck.
Wo würdest du denn sagen, jetzt auch gar nicht nur auf dich oder deine Arbeit bezogen, so wo siehst du die Grenze zwischen ehrlicher Reflexion und so einer gewissen performativen Wokeness?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, solange man authentisch bleibt und sich selbst den Kram abkauft, den man so erzählt, muss ja jeder selber irgendwie seine Grenzen ziehen. Aber es gab schon auch Momente, wo ich dachte, ist es jetzt was ich sage, weil ich denke, das kommt gut an, oder fühle ich das selbst? Und an den Punkten muss ich dann innehalten und sagen, okay, zurück zur Authentizität. Also ich glaube, dieses Wort ist ein bisschen inflationär gebraucht im Bereich Social Media vor allen Dingen. Weil keiner ist 100%ig authentisch. Es ist halt immer noch eine Medienplattform. Aber ich versuche, und ich glaube, es gelingt mir auch meistens, nur das nach außen zu tragen, was ich auch selbst wirklich denke und wovon ich überzeugt bin.
Ich frage auch deshalb, weil letztlich, also ich kenne das natürlich selbst so auf Social Media, es wird das belohnt, was irgendwie halt gerade gute Klicks bringt. Und auf eine gewisse Art versucht man ja auch immer doch ein gutes Bild von sich nach draußen herauszugeben. Und das sozusagen in Kombination mit dieser gewissen Ehrlichkeit, Authentizität, von der du gerade gesprochen hast, ist natürlich irgendwie eine Gratwanderung. Und gleichzeitig stelle ich mir auch die Frage, ob es eigentlich eine Art gibt, wie Männer bzw. Väter sich mit solchen Themen Feminismus solidarisieren können, ohne dabei quasi im Mittelpunkt zu stehen, weil das dann ja auch bedeuten könnte, dass sie eben anderen eine Sichtbarkeit vielleicht nicht entziehen, aber zumindest sie ja für sich erstmal nutzen können.
Ehrlich gesagt, ich habe da keine Antwort drauf, also keine klare Antwort. Das ist eine Frage, die ich mir fortlaufend stelle. Ich versuche auch anderen irgendwie auch über meine Plattform auch eine Stimme zu geben. Sei es, dass ich mich an Aktionen beteilige, dass ich irgendwas teile von anderen Frauen in dem Fall. Ich glaube, dass es ist nicht, das soll jetzt, klingt dann immer so weinerlich oder so, aber es ist ja auch, ich wurde schon häufiger gefragt in Interviews, ob ich mich als Feminist bezeichnen würde. Und ich habe ganz unterschiedliche Antworten darauf gegeben, weil ich da selbst habe da keine tolle Antwort drauf. El Hotzo hat neulich in einem Interview gesagt, dass er es lächerlich findet, wenn sich Männer als Feministen bezeichnen. Und so ein bisschen teile ich das auch, weil ich immer so ein Störgefühl habe, wenn ich sage, ja, ich bin Feminist. Und dann frage ich mich aber, wer gibt mir eigentlich das Recht, mich so zu bezeichnen? Das sollen andere entscheiden. Deswegen würde ich das auch in der Form nicht mehr tun wollen, mich so zu bezeichnen. Ich glaube schon, dass ich mit der Art, wie ich Partnerschaft, Elternschaft lebe, dem Feminismus zumindest nicht schade. Ob ich deswegen Feminist bin, das sollen andere entscheiden, ganz ehrlich.
Ich meine, du hast ja auch tatsächlich auf Social Media immer mal wieder schon relativ heftigen Gegenwind bekommen und sprichst gleichzeitig eben auch offen darüber, ja, dass du Depression hast und auch über Mental Health. Würdest du sagen, deine Arbeit hat dich da in eine Situation auch gebracht, in der du noch stärker damit konfrontiert bist oder damit irgendwie halt mental umgehen musst?
Nö, ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Ich glaube, also natürlich kann ich schwerer mit Kritik umgehen, wenn es mir gerade mental schlecht geht. So, das ist ein Fakt. Ich habe es, glaube ich, mittlerweile ein bisschen besser im Griff, dass ich mich auch mal distanzieren kann, dass ich nicht bei allem sage, oh Gott, ja stimmt, ich bin ein Riesenarschloch. So.
Was hilft dir dabei?
Therapie. Das ist ganz, also, naja, also wenn du es schon ansprichst, dieser Shitstorm wegen dieser Geschichte mit dem Nagellack, da war ich halt gerade in der Tagesklinik und war depressiv und ich dachte wirklich, die Welt bricht über mich zusammen. Wenn das jetzt passieren würde, dann wäre das auch immer noch nicht toll und ich würde mich auch nicht gut fühlen. Ich glaube, niemand fühlt sich gut in so einer Situation, aber ich würde das nicht so ganz nah an mich ranlassen vielleicht. Und ja, also Therapie, Selbstfürsorge, ein bisschen nachlässig mit einem selbst sein. Ich glaube, das ist in jeder Lebenslage, nicht nur bei Shitstorms, immer ganz schön.
Würdest du denn sagen, dass dieses Thema Mental Health und Vatersein aber auch so ein bisschen miteinander zusammenhängt? Oder also auch eben in deiner Arbeit, hast du da den Wunsch, da auch damit etwas zu vermitteln, wenn du offen darüber sprichst?
Ja, manchmal werde ich gefragt, ob ich so eine Mission habe. Dann sage ich, nee, ist Quatsch, auf gar keinen Fall. Aber ab und zu kriege ich schon Nachrichten bei Instagram, wenn ich über meine mentalen Issues so ein bisschen spreche. Also wirklich vor ein paar Wochen hat mir jemand geschrieben, dass er angeregt durch irgendwas, was ich gesagt habe, sich einen Therapieplatz gesucht hat. Und wenn ich eines ändern könnte in meinem Leben, dann tatsächlich, dass ich mich lieber rückblickend früher in Therapie begeben hätte. Klar, Depression ist eh nicht so toll, ist eh scheiße. Aber das hat mir auch die Zeit mit meinen Kindern teilweise gestohlen. Und das, also bereue, ist ein falsches Wort, weil ich kann es eh nicht ändern so. Es ist so und es war auch dann alles eh richtig so, wie es gelaufen ist. Aber ist schon ein bisschen Wehmut manchmal dabei, dass ich so in ein, zwei Jahren meiner Vaterschaft, da wäre ich lieber mehr psychisch präsent gewesen. Durch meine Krankheit ist mir ein bisschen was verloren gegangen. Und ich glaube, wenn ich mir irgendwas wünschen würde, und das meine ich wirklich von vollem Herzen, dann, wenn Menschen von dem, was ich so sage, was mitnehmen, das fände ich schön, wenn das so den Effekt hätte manchmal.
Verstehe ich. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du länger in Elternzeit gegangen bist als jetzt zum Beispiel dein Vater und vermutlich auch länger als der Durchschnitt in Deutschland. Der nimmt nämlich immer noch, da nimmt nur ungefähr jeder zehnte Vater mehr als 2 Monate Elternzeit und zwar meistens dann, wenn auch eben die Mutter zu Hause ist. Wie war das denn bei Marie und dir? Also wie habt ihr das gemacht?
Ich habe ein Jahr Elternzeit genommen. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, wer wie lange Elternzeit nimmt. Und bei uns war es so, dass ich war in der Großkanzlei, habe da jeden Tag 13 Stunden gearbeitet. Und es war klar, wenn ich das mache, dann sehe ich mein Kind nicht. So. Und Marie ist ja schon immer freiberuflich unterwegs gewesen und hat dadurch auch mehr Flexibilität. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es für uns als Familie am sinnvollsten ist, wenn ich mehr Elternzeit nehme. Ich habe dann das Jahr genommen. Wir haben dann quasi die, wenn du so willst, die klassischen Rollen getauscht. Sie hat die 2 Vätermonate genommen, also die 2 Extramonate. Also es war jetzt nicht so in den 12 Monaten, wo ich Elternzeit genommen habe, dass Marie irgendwie im Büro saß oder so, sondern war eben auch mehr da als die Väter, die sonst eben im Büro sitzen. Und unser Anspruch war von Anfang an, uns das irgendwie 50-50 aufzuteilen. Und das ist auch immer noch der Anspruch, der nie klappt. So, es gibt immer Ausschläge und das ist, glaube ich, auch kaum zu schaffen, aber das ist unser gemeinsames Ziel so und das ist der Gedanke, der über allem schwebt, dass es irgendwie einigermaßen gleichberechtigt aufgeteilt ist und das schaffen wir auch mehr oder weniger.
Wie hat sich das denn jetzt erstmal so losgelöst davon, wie gleichberechtigte Elternschaft klappt, aber wie hat sich das angefühlt, wirklich so von einem, du sagst 13-Stunden-Job hin zu, ich höre da jetzt auf und bin Papa, so erstmal einfach Papa?
Ja, das war ein krasser Umbruch. Ich habe das auch grob unterschätzt. Ich habe das auch zu der Zeit, als es passiert ist, gar nicht so reflektiert. Also mein Sohn kam und dann war alles sofort anders. Und dann hatte ich gar keine Zeit, darüber nachzudenken oder in die Reflexion zu gehen. Das habe ich erst Jahre später quasi begriffen, was das wirklich auch für ein Umbruch war. Und also ich habe auch gebraucht, mir das so zuzugestehen, so dass das eben nicht so easy peasy, so jetzt bin ich raus aus diesem Job, für den ich irgendwie 8 Jahre studiert habe und mache jetzt was völlig anderes und verdiene auch erstmal kein Geld für die Familie und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Umstellung, aber das ist ja auch hier bei dem Thema wieder, das betrifft ja in der Regel 99% der Frauen und die müssen ja auch mit dieser Umstellung kämpfen. Ich sage nur, wie es sich für mich angefühlt hat und ich kann gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, dass das für ihn oder sie eine krasse Umstellung war und auch nicht nur toll. So.
Und das Ding ist ja aber auch gleichzeitig, man muss es sich ja irgendwie leisten können, das so in der Art und Weise zu machen, wie ihr das getan habt. Also ich höre immer wieder von Paaren, die auch sagen, irgendwo, sie leben sehr gleichberechtigt und dann kommt das erste Kind und dann wird es irgendwie auf einmal sehr schwierig, weil eben sehr viele Paare darauf angewiesen sind, weil der Mann mehr Geld verdient, dass der eben weiterarbeitet, weil man eben nur 67% vom Gehalt und maximal 1.800 im Monat als Elterngeld bekommt. Und da überlegt man sich, okay, wer von uns arbeitet jetzt, wer nicht? Und oft verfällt man dann eben in alte Rollenmuster. Kann man so sagen, dass gleichberechtigte Elternschaft irgendwie auch so eine Art Luxus ist, den man sich leisten können muss im Moment?
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Riesenprivileg. Das sehe ich auch 100%ig so. Also wir konnten uns das leisten, dass ich auf dieses Großkanzleigehalt erstmal verzichte und nur in Anführungsstrichen die 1.800 Euro im Monat mitnehme. Viele können sich das nicht leisten und viele sind natürlich zu Recht dann auch frustriert, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, ah, da ist jetzt jemand, der erzählt ihnen, wie es geht, was ja nicht meine Absicht ist, aber ich kann verstehen, dass es dann so ankommt. Die Tatsache aber, dass das ein Privileg ist, gleichberechtigte Elternschaft zu leben, zeigt ja einfach nur ganz deutlich, dass wir strukturell und systemisch ganz, ganz, ganz viel ändern müssen, damit das nicht mehr ein Privileg ist, sondern damit sich jede Familie aus eigenen Stücken überlegen kann, wie man Elternschaft lebt. So, und davon sind wir noch Lichtjahre entfernt und das darf eigentlich nicht sein.
Ist eigentlich irgendwie ein Armutszeugnis, weil, also ich habe gelesen im Väterreport 2023, dass eigentlich jeder zweite Vater gerne die Hälfte der Kinderbetreuung eben übernehmen würde, aber nur jeder fünfte sagt, ja, das klappt auch eigentlich. Und das scheint ja, oder bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht nur an dem Willen liegt, sondern eben auch an den, wie du gerade angesprochen hast, an den strukturellen Hürden. Gibt es denn neben dem Geld noch andere Aspekte, also neben dem Gehalt, die davon abhalten? Also, dass Väter mehr Elternzeit nehmen und nehmen können?
Ja, du hast den Väterreport ja schon zitiert. Also, die häufigste Antwort war ja, geht nicht, wegen Geld. Aber es gibt eben auch die Antwort, ja, ich traue mich nicht, weil Männerbild. Es wird von mir erwartet, dass ich in der Ernährerrolle bleibe oder in die Ernährerrolle komme. Ich kann das in meinem Job nicht vermitteln, dass ich das anders leben möchte als die allermeisten im Unternehmen. Das ist ja auch ein immenser Druck, der da auf Männern lastet. Das darf man auch nicht vergessen. Das sollte man auch nicht einfach wegwischen und sagen, jetzt stell dich nicht so an. Aber das sind Sachen, also abgesehen von den finanziellen, faktischen Zwängen, die kann man überwinden. So. Und da liegt die Verantwortung dann schon bei den Vätern selbst. Also klar, das ist dann auch unangenehm vielleicht so. Aber man muss sich auch fragen, was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich mich dahinter weiter verstecke? Nämlich weniger Zeit mit meinen Kindern und auch auf Dauer, davon bin ich überzeugt, mehr Probleme in der Partnerschaft.
Ich habe nämlich auch gelesen, dass Väter, und das macht irgendwie auch total Sinn, Väter, die länger in Elternzeit gehen, setzen sich danach auch stärker ein bei der Care-Arbeit, also sind da präsenter und das zu einem deutlich größeren Anteil, was ja zeigt, dass es vielleicht auch zu einer Art Perspektivwechsel einfach führt. Man kann sozusagen einander besser verstehen. Also wenn ich noch nie Zeit oder wenig Zeit alleine mit den Kindern verbracht habe, sondern meistens, wenn eben klassischerweise die Partnerin auch da ist, dann weiß ich nicht, wie es sich anfühlt, vielleicht auch mal einsam zu sein irgendwie oder eben sehr auf diese Rolle festgenagelt zu sein, der Mutter oder eben des Vaters. Ja. Das heißt, es sorgt vielleicht ja auch für ein besseres Verständnis und dann vielleicht auch im zweiten Schritt, weil das ist ja auch irgendwie immer noch das, so eine riesengroße Gap beim Thema Mental Load, also eben auch die Frage danach, mit wie aktiv setze ich, proaktiv setze ich mich mit gewissen Themen auseinander, ob zum Beispiel die Kinder irgendwie mal zum Kinderarzt müssen oder solche Dinge. Und da ist eben so, dass laut Studien 66% der Männer, du kennst die Zahlen wahrscheinlich, das Gefühl haben, dass sie eben eigentlich gleichberechtigt mit ihrer Partnerin den Mental Load teilen, aber eben nur die Hälfte der Frauen davon, also 33%, sehen das genauso. Hm. Wie ist das denn in eurer Beziehung? Also wie denkst du, ist das da aufgeteilt?
50-50. Mit Ausschlägen, wie gesagt, mal da und dahin, weil die Mental Load Themen insbesondere, da ist so viel Dynamik und so viel Bewegung, also da ist einfach sehr viel Bewegung drin. Da kommen ständig neue Aufgaben hinzu und Mental Load Themen, wo wir vor einem Jahr noch dachten, das ist der Riesenklotz, die erledigen sich dann vielleicht auch mitunter durch die Entwicklung der Kinder und die verschiedenen Entwicklungsphasen. Aber aktuell ist es so, dass wir da versuchen, auch fortlaufend ein Auge drauf zu haben, dass das gerecht verteilt ist.
War das von Anfang an so?
Nö. Also ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Also der Begriff Mental Load war mir kein Begriff, da bin ich ganz ehrlich. Da war ich schon ein paar Monate Vater, als Marie damit um die Ecke gekommen ist. Und das hat auch erstmal zu Streit geführt, weil das ist dann eine Konfrontation. Und mit Sicherheit hat auch eine Rolle gespielt, dass ich dann erstmal so dachte, ein bisschen auch schlechtes Gewissen gehabt habe. Also ich habe sehr viel Zeit in körperlicher Präsenz eingebracht, aber so klassische Mental Load Themen wie Kinderkleidung oder so habe ich schon auch sehenden Auges bei Marie gelassen, weil ich dachte, ja, das macht die. Ich habe nicht so spitzfindig, wie das ja klassischerweise häufig heißt, gesagt, ja, die macht das, weil es ihr Spaß macht, warum soll ich das dann machen? Sondern ich habe schon gesehen, dass das Arbeit ist, aber so im Sinne von keine schlafenden Hunde wecken, nicht darüber gesprochen. Das war also ein Verdienst von Marie, dass sie das Thema und den Begriff in die Partnerschaft gebracht hat. Und dann haben wir es aber auch nach ein bisschen Reibereien geschafft, die Aufmerksamkeit darauf mehr zu lenken und darüber zu sprechen. Ich glaube schon, dass das zu der Zeit, als Marie das eingebracht hat, hatte sie mehr Mental Load und ich hatte mehr diesen physischen Präsenzload. Also mein Sohn schlief nur in der Trage. Ich bin mit dem teilweise 4, 5, 6 Stunden am Tag durch die Gegend gelaufen. Aber ich habe halt in der Zeit dann irgendeinen Podcast gehört, während Marie zu Hause saß und vielleicht schon die nächsten Termine für Kinderärzte oder so im Kopf durchgegangen ist. Und das war ein Prozess für mich, da musste ich erstmal hinkommen, dass ich das alles auch sehe und wenn ich es vorher schon gesehen habe, aber auch ja mir selbst eingestehe, so dass die Themen halt da sind und dass es keinen Zweck hat in einer Partnerschaft, in einer gleichberechtigten Elternschaft, das da irgendwie vor die Augen zu verschließen. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Gap, die Männer denken halt, sie sind da zu 66%, hast du gesagt, irgendwie dabei. Das liegt ja aber auch in der Natur der Sache von Mental Load, weil wenn Männer dann denken, ja, wieso, ich gehe doch mit meinen Kindern zum Kinderärztin, dann haben sie einfach noch nicht verstanden, was es heißt, was davor und danach und immer fortlaufend ständig an gedanklicher Arbeit zu tun ist. Und deshalb dieser Gap, weil sie es einfach nicht verstanden haben, ganz ehrlich. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen.
Würdest du sagen oder könntest du dir vorstellen, dass so Vätermonate auch verpflichtend sein könnten, sollten?
Ich weiß ja, wie Deutschland reagiert auf so verpflichtende Maßnahmen, aber ich sag mal so, wenn es nicht von alleine passiert, dann fände ich es zumindest nicht schlecht. Ich würde es gar nicht Verpflichtung nennen. Ich würde es einfach einführen, dass das jetzt so ist. Und das ist ja auch gut so, weil es ist fair. Es ist ja offensichtlich fairer als so, wie es bisher gehandhabt wird. Und es wird bisher anders gehandhabt, ohne Verpflichtung. Und ich glaube, dass eine Verpflichtung vielleicht auch dazu führen könnte, dass sich strukturelle Dinge schneller anpassen, weil sie diesem Gesetz dann hinterherlaufen müssen und nicht umgekehrt. Wenn Fakten geschaffen werden auf materiell rechtlicher Seite, dann zieht eine Gesellschaft hinterher. Also wir verbieten ja auch andere Sachen und haben die schon immer verboten, weil wir alle denken, das ist richtig so. Und das ist ja dann keine Einschränkung der Freiheit. Dass das so empfunden wird, wenn man sagt, ja, mehr Vätermonate sind verpflichtend, das kann ich nachvollziehen. aber es ist, wäre eine gesetzliche Regelung, darüber kann man diskutieren. Wie gesagt, ich sehe das so, die Fakten schafft, wo es einfach ein starkes Ungleichgewicht gibt, eine ganz starke Ungleichbehandlung der Geschlechter. Und wenn man diese Fakten mit diesem Gesetz ändern kann, dann ist das erstmal ein wünschenswerter Effekt, weil von alleine scheint es nicht zu passieren oder nur sehr, sehr, sehr langsam.
Angesichts dieser Ungerechtigkeit, dass Väter nicht genug Zeit mit ihren Kindern verbringen können, müssten nicht eigentlich viel mehr Väter auf die Straßen gehen und für ihre Rechte kämpfen? Warum sehen wir diese selten?
Ja, warum sieht man Väter selten? Warum sieht man grundsätzlich, glaube ich, Eltern wenig auf der Straße für ihre Rechte einstehen, weil die einfach keine Zeit haben? Der Durchschnittsvater, der sich zerreißt zwischen Care- und Erwerbsarbeit, in welchem Verhältnis auch immer, hat jetzt nicht noch Zeit, sich irgendwie in Vereinen oder Netzwerken auszutauschen über diese Probleme und vor allen Dingen politisch aktiv zu werden. Das kann man, glaube ich, insbesondere von Eltern nicht erwarten. Und das ist ja auch der Kasus Knaxus, warum da zu wenig hingeschaut wird in familienpolitischen Themen, weil da die Lobby so ein bisschen fehlt oder die laute Stimme, weil Eltern eben sowieso schon völlig überlastet sind und nicht noch die Zeit haben, ihre Rechte, die ja offensichtlich sind, wir wissen ja alle, was los ist, dann auch noch auf die Straße zu tragen.
Was würdest du dir dann wünschen, angenommen, wir sprechen in 10 Jahren hier noch einmal miteinander, so abschließend, was sind so für dich die Schlüsselwünsche, was bis dahin auf jeden Fall passiert sein muss, aus deiner Sicht?
Also ich glaube, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen, dass Elternzeit tatsächlich ein Schlüssel ist. Weil wir können immer alle sagen, wir sind doch alle gleichberechtigt. Das ist ja auch häufig die Wahrnehmung, auch von den Frauen, bis das Kind kommt. So, und dann gerät alles in Schieflage, weil dann kommt es, wie es kommt. Und wenn wir dafür sorgen, dass die Elternzeit partiell von beiden Teilen möglichst gleich genommen wird und auch alleine, dann werden sich Dinge von alleine lösen. Weil ich glaube, dass das dieser Kipppunkt ist, wenn das Kind geboren wird, dass wir in tradierte Rollenmuster verfallen, auch wenn wir die vorher in der Beziehung vielleicht gar nicht gelebt haben oder auch gar nicht wahrhaben wollten. Das ist der Kipppunkt und da müssen wir ran. Und das würde ich mir wünschen, dass das in den nächsten 10 Jahren passiert. Das ist ein frommer Wunsch, glaube ich. Weil wenn wir die letzten Jahre der Politik, die letzten Jahrzehnte betrachten, dann geht es vor allen Dingen in diesen Bereichen wirklich nur sehr schleppend voran. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung von der letzten Regierung mit der grünen Familienministerin, dass da ein bisschen mehr Schwung reinkommt, aber ist einfach nicht passiert.
Ja, schauen wir mal, was jetzt wird mit der neuen Regierung.
Da schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird. Genau. Ja. Aber an der Stelle trotzdem dir vielen Dank, Sebastian, für die mutmachenden Worte und für deine Zeit, für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Marilena. Hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge mit Sebastian gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr meine Arbeit supporten wollt, könnt ihr das, wie gesagt, ganz einfach via Steady oder PayPal. Alle Infos dazu in den Shownotes. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.